das Signal zum Start der Predigt. Wie wenn so ein Tanker einfährt. Ne? Also ich will jetzt sagen. So, schön, dass ihr da seid. Es freut mich sehr, dass heute Morgen viele da sind, dass der Gottesdienst gut besucht ist. Und wir werden heute Morgen die Predigtreihe Freiheit aus Leidenschaft abschließen, so Gott will. Und wir haben da schon einige spannende Themen gehört und nochmal auf den Titel nochmal eingegangen. Also leidenschaftliche Nachfolge geht nicht aus dem Gesetz hervor, sondern sie entsteht durch Freiheit. Tut's nicht?
Hallo? Jetzt?
Willst nicht? Jetzt. Super, ich möchte sehr ungern das andere nehmen. Weil ihr wisst, ich habe vorher schon gesagt, ich brauche doch meine Hände, um wild durch die Gegend gestikulieren zu können. Genau, und wenn ich Nachfolge nur aus Pflichtbewusstsein und nicht aus Leiden, dann werde ich keine Freiheit haben. Also, das bedingt einander, das eine geht aus dem anderen hervor. Freiheit aus Leidenschaft und Leidenschaft aus Freiheit. Es geht um diese lebendige Beziehung zu Jesus. Wie so oft. Das ist das Wichtigste, warum wir auch so oft darüber sprechen. Die Anna hat sehr eindrücklich über Kapitel 3 und 4 gesprochen in ihren letzten beiden Predigten und hat da ziemlich gut die Kernthemen des Briefes erfasst und durchgearbeitet. Und ich werde heute Morgen auf das Wesentliche im 5. und 6. Kapitel des Galaterbriefes eingehen. Genau, und es sind keine einfachen Kapitel, sondern heute Morgen wirklich ein herausforderndes Thema. Seid ihr bereit dafür?
Ja.
Ja. Ist gut, ihr sitzt ja schon. Und das, was ich heute Morgen predige, ist natürlich, predige ich genauso auch zu mir selber, denn wir sitzen alle im selben Boot. Und wir möchten uns dem stellen, auch wenn es herausfordernde Verse sind, so sind sie umso wichtiger, dass wir uns dem stellen. Und wir möchten reinspringen in den ersten Abschnitt. Ich werde heute Morgen quasi drei Abschnitte behandeln, also in drei Teilen wird es dann aufgeteilt sein, die Predigt. Und in der ersten Hälfte des 5. Kapitels werden im Prinzip die vorangehenden Kapitel wiederholt und miteinander verbunden. Die werde ich jetzt überspringen, weil wir da schon ganz viel dazu gesagt haben. Und ich möchte deswegen einsteigen heute Morgen mit Galater 5, mit den Versen 10 bis 15, Folie 2. Da heißt es, ihr habt doch so gute Fortschritte gemacht. Also es geht positiv los, gell? Und dann geht's weiter. Wer hat euch denn abgehalten, weiter der Wahrheit zu folgen? Gott ganz bestimmt nicht, denn er ist es ja, der euch zur Freiheit berufen hat. Aber wenn auch nur einer unter euch falsche Wege geht, genügt das, um euch alle anzustecken. Ein wenig Sauerteig durchsäuert den ganzen Teig. Doch ich vertraue auf den Herrn und glaube, dass ihr euch in diesen Dingen wieder zum rechten Glauben zurückführen lassen werdet. Wer immer dieser Mensch auch sein mag, der euch aufgestört und verwirrt hat, Gott wird ihn richten. Ihr seid berufen, liebe Freunde, in Freiheit zu leben, nicht in der Freiheit, euren sündigen Neigungen nachzugeben, sondern in der Freiheit, einander in Liebe zu dienen. Denn das ganze Gesetz lässt sich in dem einen Wort zusammenfassen, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Doch wenn ihr euch ständig zankt und übervorteilt, statt einander mit Liebe zu begegnen, dann passt auf, denn sonst vernichtet ihr euch noch gegenseitig. Vers 4. Das Wort, was hier im Griechischen, also da, wo es hier abgehalten heißt, wer hat euch denn abgehalten, der Wahrheit zu folgen? Da steht im Griechischen ein Wort, das heißt enkopto. Und dieses Wort enkopto, das bedeutet so viel wie hineinschlagen oder hineinschneiden, zum Beispiel in einen Weg oder auch das Aufreißen einer Straße, um diese unpassierbar zu machen. Also so ziemlich das Gegenteil von einen Weg beebnen, von einen Weg bereiten. Wir hatten ja die Predigtreihe gehabt, dass wir den Weg ebnen sollen. Wie haben wir es genannt? Ich weiß. Wegbereiter, ja genau. Genau, Wegbereiter, diese Predigtreihe. Und da ging es genau darum, einen Weg bereiten, einen Weg ebnen, damit Jesus im Leben anderer ankommen kann. Und das, was hier passiert, ist das Gegenteil, nämlich durch Irrlehren Verwirrung stiften, um Jesus den Weg zum Herzen anderer zu blockieren. Oder Menschen vom richtigen Weg abzubringen, die bisher eigentlich gut unterwegs waren. Also dieses Wort ist in Kopf durch das Gegenteil von Wegbereiter. Wie gesagt, eine Straße, das kommt eigentlich aus einer Militäroperation, wenn man eine Straße aufgerissen hat, damit sie nicht mehr passierbar war, um das Vorankommen aktiv zu verhindern von anderen. Und Vers 9 heißt es hier, also eine charismatische, vertrauenserweckende Person kann schon ausreichen, um eine ganze Gemeinde in Irrlehren hineinzuführen, eine ganze Gemeinde anzustecken. Hier ist die Rede vom Sauerteig. Ich habe das in einem meiner ersten Predigten zum Galaterbrief ja schon behandelt. Das Thema Sauerteig habe ich das schon vorgegriffen, deswegen sage ich da jetzt an der Stelle nichts mehr dazu. Aber es ist eine ganz klare Warnung, die hier drin steht, wie leicht doch eine Person eine ganze Gemeinde verführen kann. Und deshalb ist es so wichtig, dass wir uns alle, jeder persönlich, gut auskennen im Wort Gottes, dass wir alles, was wir hören, das, was ich heute Morgen sage, bitte prüfe alles, prüfe es am Wort Gottes. Und dann komm gern danach mit mir ins Gespräch und sag mir, was du im Wort Gottes vielleicht anders siehst. Wir müssen alles für uns persönlich prüfen, alles, was wir hören anhand der Schrift. Es ist so wichtig, dass wir in der Bibel zu Hause sind. Der Teufel hat Jesus in der Wüste versucht, indem er aus der Bibel zitiert hat, indem er gesagt hat, es heißt doch in der Schrift und so weiter. Und Jesus hat gesagt, das ist aber nicht die Wahrheit, darum geht es nicht, denn es heißt auch so und so und so und so. Jesus hat den Teufel nur dadurch in die Flucht geschlagen, indem er sich besser auskannte im Wort Gottes, indem er wusste, was ist der Willen Gottes und indem er das dagegenhalten konnte. Und es sind so drei Ebenen oder so drei Stufen, würde ich es mal nennen, wie wir uns wappnen können gegen Irrlehren. Und die wichtigste ist die ich gerade gesagt habe, dass wir selber im Wort Gottes zu Hause sind, dass wir darin verankert sind, dass wir die persönliche Beziehung zu Jesus haben, das ist die wichtigste. Und die zweite Ebene ist das, dass Gott deshalb auch Leiterschaft gesetzt hat über eine Gemeinde, um falsche Lebensweisen zu erkennen, um Irrlehren zu erkennen und auch da Korrektur zu sprechen. Da sage ich später noch was dazu. Also auch dafür ist Leiterschaft da, Korrektur hineinzusprechen. Und die nächste Ebene wäre dann, ein Gemeindeverband als apostolische Wächter über mehrere Gemeinden. Auch das ist so wichtig, dass man nicht eine Gemeinde ist, irgendwie alleine im luftleeren Raum. Wenn eine Gemeinde in keinem Verband ist und völlig allein irgendwo ist oder sogar aus einem Verband ausgeschlossen wurde, hat es sicherlich Gründe. Und dann sollten da die Alarmglocken angehen. Und es ist wichtig, in einem Verband zu sein, wo apostolische Wächter sind auch über Gemeinden und wo Dinge schieflaufen, wo Gemeinden abdriften, dass da jemand ist, der kommt und der den Finger drauflegt und sagt, Leute, was ist hier los bei euch? Das ist wichtig und ich bin froh, dass wir das haben, dass wir jemand haben, der da auch noch Verantwortung übernimmt. Und dann heißt es hier weiter, doch ich vertraue auf den Herrn und glaube, dass ihr euch in diesen Dingen wieder zum rechten Glauben zurückführen lassen werdet. Also Paulus ist ermutigt, er ist zuversichtlich, es ist noch nicht zu spät. Meine Worte an euch, sie sind noch nicht zu spät, es ist noch möglich. Und das ist was ich mir bei meinen Kindern immer wünsche. Ich hoffe, es ist noch nicht zu spät, sondern meine Worte erreichen sie noch. Ich hoffe, ich komme nie dahin an den Punkt, dass ich denke, hätte man irgendwie ein paar Jahre früher alles machen sollen, irgendwie der Zug ist abgefahren, es geht nichts, kommt nichts mehr an. Das wäre das Schrecklichste. Paulus ist hier zuversichtlich und er sagt hier, ich vertraue darauf, meine Worte, meine Korrektur, sie kommen an in eurem Herzen und ihr lasst euch zurückführen auf den rechten Weg zum rechten Glauben. Und darum geht es Paulus hauptsächlich, wir haben es behandelt, die letzten Predigten. Das ist die Motivation und das Herz hinter seinem Brief, die betreffenden Personen wieder auf den richtigen Weg zurückzuführen. Das ist das übergeordnete Thema des ganzen Briefes und auch der heutigen Predigt. Und diese Thematik wird jetzt hier im Kapitel 5 in diesen Versen eingeleitet und dann im 6. Kapitel vertieft werden. Und dann heißt es hier, wer immer dieser Mensch auch sein mag, der euch aufgestört und verwirrt hat, Gott wird ihn richten. Und auch das ist ein wichtiger Aspekt, das ist nicht unsere Aufgabe, über Menschen zu richten. Das können und dürfen wir getrost Gott überlassen. Wir haben über diese Thematik ausführlich gesprochen, in den Seligpreisungen, wo ich drüber gesprochen habe, oder auch in der Predigtreihe, der Daniel-Predigtreihe gegen den Strom. Gott sieht sehr wohl, welche Dinge in dieser Welt katastrophal falsch laufen. Er sieht, wo Ungerechtigkeit passiert, wo Ungerechtigkeit gelebt wird. Und Gott ist derjenige, er wird darüber richten. Er wird für seine Gerechtigkeit sorgen. Da dürfen wir drauf vertrauen, das können wir ihm überlassen, dass er das richtig machen wird. Genau, und dann Vers 13, mal geschwind hier. Ihr seid berufen, liebe Freunde, in Freiheit zu leben, nicht in der Freiheit, euren sündigen Neigungen nachzugeben, sondern in der Freiheit, einander in Liebe zu dienen. Also, wir haben viel in den letzten Predigten über das Thema gesetzlich gesprochen, über Gesetzlichkeit gesprochen. Und ich merke, dass es oft der Fall ist, dass wir ganz oft verwechseln, was ist gesetzlich und was ist nicht gesetzlich. Also gesetzlich, wir haben es betont, die letzten Predigten, ist, wenn ich versuche, durch meine Werke, durch meine Leistung, aus eigener Kraft heraus mir mein Heil zu verdienen, aus eigener Kraft heraus durch Werke zu versuchen, vor Gott gerecht zu sein, das ist Gesetzlichkeit. Das können wir nicht, das schaffen wir nicht. Wir können uns das nur von Jesus schenken lassen. Aber was ist nicht Gesetzlichkeit? Ich erlebe das immer wieder, dass Leute, wenn es irgendwie darum geht, was wir als Christen tun sollten, oder was wir als Christen lassen sollten, dass dann sehr schnell man dabei ist zu sagen, gesetzlich, das ist gesetzlich. Aber das ist damit überhaupt nicht gemeint. Das ist eine Verdrehung von dem, was hier drin steht. Da wird der Begriff gesetzlich falsch gedeutet. Das bedeutet nicht, dass wir einen Freibrief haben, unseren sündigen Neigungen nachzugeben. Also Freiheit bedeutet nicht, dass ich tun und lassen kann, was ich will. Denn wenn ich meinen sündigen Neigungen folge, wird es mich nicht in die Freiheit führen, sondern in Sklaverei und in Gebundenheiten hinein, weil diese Dinge mir nicht gut tun werden. Genau. Wir verbinden heute auch in der Gesellschaft mit dem Begriff Freiheit. Freiheit heißt, dass ich alles tun und lassen kann, was ich denke, was mir gefällt, was mir einfällt. Aber das ist keine Freiheit. Denn wenn ich diesen sündigen Neigungen folge, wenn ich diesen Dingen nachgehe, dann wird es mich nicht in die Freiheit führen, sondern es wird mich in die Sklaverei hineinführen. In Gebundenheiten, in Abhängigkeiten hinein. Und da könnte man viele Beispiele nennen, dass Dinge, die sich in dem Moment, wo ich sie tue, gut anfühlen, das ist, wenn ich denke, oh, dieses tolle Kuchenbuffet und ich futter mich da voll, dann fühlt sich das gut an, aber es wird negative Auswirkungen haben. Und es ist in allen anderen Dingen genauso, in einem unzüchtigen Lebensstil, wenn ich mich in Ehebruch begebe und so weiter. Natürlich sind es Dinge, die sich, weil sie irgendwo sich gut anfühlen und Spaß machen, wo wir denken, ja, Liebe kann doch niemals falsch sein. Aber es wird negative Auswirkungen haben und es wird uns kaputt machen, es wird uns zerstören. Und das ist keine Freiheit, wenn wir uns Dingen hingeben, die uns nicht gut tun, die uns letztlich kaputt machen. Und gesetzlich ist alles, was unter Zwang geschieht. Wenn ich etwas tue, weil ich denke, dass ich es tun muss, weil ich dazu gezwungen werde. Aber das Ziel ist es für uns alle, dahin zu kommen, dass wir freiwillig das Gute tun wollen und freiwillig das Schlechte lassen wollen. Nicht, weil mir jetzt jemand vorschreibt, sondern weil ich erkannt habe, weil ich Gott vertraue, dass wenn er mir sagt, guck mal, das ist gut und das ist nicht gut, dass ich ihm vertraue, dass er es gut mit meinem Leben meint und dass ich freiwillig das Gute tue und freiwillig das Schlechte lasse, dass ich dahin komme. Und ich habe das Beispiel schon mal gebracht, weil Liara war es früher so, dass sie stark Neurodermitis hatte und dass es einfach Dinge gab, die sie essen durfte oder Dinge, die sie eben nicht essen konnte. Und wenn ich das gesetzlich betrachte und sage, guck mal, der Vater, er gönnt seinem Kind nicht mal einen Apfel oder was es auch immer war oder eine Banane, ich weiß es schon gar nicht mehr, Gott sei Dank ist es lange her, könnte ich sagen, er gönnt dem Kind nicht mal einen Apfel. Was ist gesetzlich? Was ist das für ein Vater? Der meint es nicht gut. Aber wenn ich weiß, dass dieser Apfel dazu führt, dass sie überall Ausschlag bekommt, dann ist meine Motivation dahinter eine gute Motivation. Ich will sie vor Leid bewahren. Ich will ihr das Schlechte ersparen und ihr Dinge geben und sagen, schau mal, das kannst du essen. Das schmeckt und es tut dir gut. Und genauso geht es mit diesen Dingen auch. Wenn Gott uns etwas vorenthält und sagt, das ist trotzdem unsere Entscheidung, ob wir es machen oder nicht, da kommen wir ja noch drauf gleich. Wem gebe ich nach? So. Alles sei uns erlaubt, sagt die Schrift. Alles ist dir erlaubt. Das ist Freiheit. Das ist das Gegenteil von Gesetzlichkeit, dass dir alles erlaubt ist. Aber das heißt nicht, dass alles, was dir erlaubt ist, zum Guten führt, sondern dass diese Dinge auch schlechte Auswirkungen haben. Und da möchten wir uns verändern lassen und da möchten wir Jesus vertrauen, dass er es gut mit uns meint. Ich hoffe, es ist logisch, oder? Es kommt an. Ich hoffe, es ist nicht zu kompliziert und dass nur in meinem Kopf da Knoten sind, aber es für euch sich irgendwie entwirrt. Okay, ich hoffe, ihr versteht, was ich damit sagen möchte. Genau, und das Gesetz, nochmal zur Erinnerung, das Gesetz war nie dazu da, das Problem zu lösen, sondern um das Problem aufzuzeigen. Jemand, der also erkannt hat, ich bin ein Sünder und versucht, das Problem seiner sündigen Natur dadurch zu lösen, indem er die Werke des Gesetzes tut, dem muss gesagt werden, hör auf! Das bringt nichts. Alles, was du brauchst, ist die Gnade Jesu. Nimm das Opfer Jesu für dich in Anspruch. Aber wenn jemand keinerlei Sündenerkenntnis hat und der Meinung ist, so wie ich lebe, ist das völlig in Ordnung. Das ist alles gut, wie ich das mache. Der braucht das Gesetz, um ihm eines Besseren zu belehren. Wenn jemand sagt, ist alles gut, wie ich lebe, dann ist das Gesetz hilfreich. Zum Beispiel die 10 Gebote, um zu zeigen, guck mal, das Gesetz sagt aber so und so und so, das wie du lebst, hier lebst du eine Lüge. Das, was du hier tust, das ist auch Stehlen. So wie du hier lebst, dass du im das, wie du hier lebst, das nennt die Bibel Ehebruch, wie du lebst. Und das ist nicht in Ordnung, das ist nicht richtig. Hier ehrst du Vater und Mutter nicht. Hier betest du nicht allein Gott an, sondern du betest ganz viele andere Dinge an. Neid, anderen etwas nicht zu gönnen und vieles, vieles mehr. Und dafür ist das Gesetz gut, weil Leute sagen, nö, passt alles. Nee, nee. Das Gesetz ist da zu zeigen, es passt überhaupt nicht alles. Da sind ganz viele Dinge, die nicht passen. Aber das Gesetz ist nicht dazu da, um das Problem zu lösen. Sondern die Lösung ist, dass wir erkennen, ja, ich bin ein Sünder, das sind Dinge in meinem Leben, die sind falsch, die laufen daneben, die sind nicht in Ordnung. Und ich brauche Jesus. Ich brauche seine Gnade, ich brauche seine Vergebung. Und hier ist es dann, das ganze Gesetz ist darin zusammengefasst, die 10 Gebote und so weiter. Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Genau, also eigentlich liebe Gott und deinen Nächsten wie dich selbst. Und Vers 15 heißt es, wenn ihr Streit untereinander habt, das führt nur zur Selbstzerstörung. Und nicht nur das, sondern auch zu Kollateralschaden. Das sehe ich auch immer wieder bei meinen Kindern. Egal wer wen ärgert, es schadet immer beiden. Und es schadet sogar denen, die eigentlich gar nicht im Streit involviert sind, sondern die drumherum sind. Also es Streit untereinander führt immer zu einer Selbstzerstörung und es führt zu ganz viel Kollateralschaden. Es macht so viel kaputt. Und jetzt Folie 3, das ist eine volle Folie, die Frucht des Geistes. Haben wir oft schon drüber gesprochen, aber wir können hier nicht, wenn wir über einen Galaterbrief unterwegs sind, Kapitel 5, können wir da nicht drüber hinweggehen, weil es auch ganz wichtig ist für das, was dann im Kapitel 6 noch kommt. Deshalb lebt so, wie es eurem neuen Leben im Heiligen Geist entspricht. Dann werdet ihr auch nicht tun, wozu euren sündigen Neigungen euch drängen. Die alte sündige Natur liebt es, Böses zu tun, genau das Gegenteil von dem, was der Heilige Geist will. Der Geist weckt in uns Wünsche, die den Neigungen unserer sündigen Natur widersprechen. Diese beiden Kräfte liegen im ständigen Streit miteinander, so dass ihr nicht das tun könnt, was ihr wollt. Also da steckt genau das drin. Das ist unsere Lebensrealität. Es ist beides in uns drin, diese sündigen Neigungen, diese schlechten Dinge und das, was der Heilige Geist in uns Gutes bewirken möchte. Und diese beiden Sachen sind im ständigen Streit miteinander. Das ist unser Alltag, das ist unsere Lebensrealität. Und sodass ihr nicht tun könnt, was ihr wollt. Das ist doch genau das. In einer anderen Stelle heißt es, das, was ich tun möchte, das schaffe ich nicht zu tun. Und das, was ich nicht tun möchte, das tue ich. Paradox, warum? Weil manchmal der eine und manchmal der andere den Streit gewinnt. Weil das immer gegeneinander arbeitet. Ich schaffe es nicht, aus eigener Anstrengung heraus, aus dem Wollen heraus, das zu verändern. Doch wenn ihr vom Heiligen Geist geleitet werdet, seid ihr nicht dem Gesetz unterworfen. Wenn wir an Jesus dran sind, wenn wir uns durch ihn verändern lassen, und das kommt jetzt. Jetzt nochmal die linke Spalte, Vers 19, wie es weiter heißt. Wenn ihr den Neigungen eurer sündigen Natur folgt, wird euer Leben die entsprechenden Folgen zeigen. Unzucht, unreine Gedanken, Vergnügungssucht, Feindschaften, Streit, Zorn, Eifersucht, Neid, Selbstsucht, Spaltungen, Abgrenzung, Götzendienst, Zauberei, Trunkenheit, ausschweifenden Lebenswandel und dergleichen mehr. Es ist, ich will ja kein riesen Fass aufmachen, aber wenn man das verfolgt hat, auch das mit diesen ganzen Epstein-Akten und so weiter, das ist was, ich sag's euch, was mir echt nachgeht, wo Dinge, wo man sieht, zu welchen furchtbaren Gräueltaten Menschen fähig sind, wo man merkt, dass vieles von dem, was Verschwörungstheorien waren, dass da doch ein ganz großer Wahrheitsgehalt drin ist. Und es ist so furchtbar, zu welchen schlimmen Dingen Menschen fähig sind.
Wenn man sich damit auseinandersetzt, das ist einfach, boah, es ist der Wahnsinn. Das ist ja jetzt nur eine Sache, es gibt so viel mehr, oder? So viel mehr, wozu Menschen fähig sind. Und ich sage damit nicht, dass alle Menschen, die ohne Jesus leben, die nicht an Jesus dran sind, dass das Monster sind und dass alle, die mit Jesus unterwegs sind, dass das die heiligen Engel sind. Das will ich hiermit nicht sagen. Aber es zeigt doch, wo es hinführt, wenn wir unkontrolliert unseren sündigen Neigungen nachgehen. Wenn wir dem Raum geben in unserem Leben mehr und mehr. Wenn das fängt mit, das ist wie mit dem Sauerteig, das fängt mit was Kleinem an und es wird mehr und mehr. Und wenn ich dem nicht den Riegel vorschiebe, wenn ich nicht immer wieder mich von Jesus verändern lasse, wenn ich nicht immer wieder mich für die andere Seite entscheide, dann ist das etwas, was letztlich dorthin führt. Und wenn wir diese Dinge angucken, ob sie in den Epstein-Akten oder was auch immer sind, dann denkst du, wie können Menschen zu sowas fähig sein? Die haben nicht heute so angefangen, sondern das waren auch Entscheidungen, Dingen Raum zu geben, Dingen sich zu öffnen, zerstörerischen, sündhaften Neigungen sich zu öffnen, und dann haben die mehr und mehr Raum gewonnen in ihrem Leben. Und es wird mehr und mehr. Das ist dieser Sauerteig. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir uns immer wieder entscheiden, welche Seite wir hier mehr füttern. Wenn dagegen der Heilige Geist unser Leben beherrscht, wird er ganz andere Frucht in uns wachsen lassen. Echte Liebe, echte Freude, Frieden, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut und Selbstbeherrschung. Nichts davon steht im Widerspruch zum Gesetz. Genau. Wenn wir das tun, wenn wir das leben, genau, steht nichts davon im Widerspruch. Und diejenigen, die zu, genau, Folie 4, die Verse weiter. Diejenigen, die zu Christus Jesus gehören, haben die Leidenschaften und Begierden ihrer sündigen Natur an sein Kreuz geschlagen. Und es heißt nicht, dass wir keine sündhaften Neigungen mehr haben. Das heißt nicht, dass wir keine Sünde mehr in unserem Leben haben. Aber es heißt, dass wir uns immer wieder entscheiden, ehrlich zu sein, kein scheinheiliges Leben zu führen, sondern ehrlich mit diesen Dingen umzugehen und sie Jesus zu bekennen und zu sagen, hier sind Dinge falsch in meinem Leben. Jesus, ich bekenne es dir, ich bringe es dir. Und dann die Vergebung Jesu für mein Leben in Anspruch zu nehmen. Das bedeutet, wir haben das ans Kreuz geschlagen. Genau, wie wir es gesungen haben, wenn mein Herz mich erneut verdammen möchte. Genau das, dass wir zu Jesus gehen und sagen, ich bekenne das vor dir und von ihm Vergebung empfangen und dass wir uns von ihm verändern lassen. Wenn wir jetzt durch den Heiligen Geist leben, dann sollten wir auch alle Bereiche unseres Lebens von ihm bestimmen lassen. Auch das klingt so einfach und ist so herausfordernd, weil wie schnell geben wir Gott manche Bereiche und andere geben wir ihm nicht. Und man gibt ihm meistens am liebsten die Bereiche, in denen wir persönlich nicht herausgefordert sind und die anderen vielleicht eher nicht. Ja, wenn Thema Finanzen nicht mein Problem ist, dann gebe ich ihm das gern. Aber wenn Thema Sexualität bei mir problematisch ist, dann soll er Jesus lieber nicht reingucken. Oder umgekehrt, wenn ich sexuell gesehen ein reines Leben führe, Jesus, hier, schau. Aber Finanzen, nee, da lasse ich Jesus nicht rein, wenn ich merke, dass da Dinge einfach schief laufen. Wir müssen ihm alle Bereiche unseres Lebens geben und ihm vertrauen, dass er es gut mit uns meint, ihn in alle Bereiche reinlassen. Lasst uns darauf achten, dass wir nicht stolz werden und uns gegenseitig verärgern oder beneiden. So, und jetzt, hier ist nicht die Rede von Früchte des Geistes. Viele von euch wissen das, aber man hört es immer wieder, dass davon gesprochen wird über die Früchte des Geistes. Es sind nicht die Früchte des Geistes, es ist die Frucht des Geistes. Eine Frucht, Singular, wie so eine Traube, eine Frucht, die am Weinstock hängt, ein Gesamtpaket mit all diesen verschiedenen Aspekten, die da drin stecken. Das heißt, niemand kann, machen wir nochmal eine Folie zurück, niemand kann sagen, naja, Freundlichkeit und Güte, diese Frucht habe ich, aber die Frucht Sanftmut, die habe ich halt nicht. Es ist nicht so wie bei den Gaben des Geistes, wo der Heilige Geist verteilt und wir merken, naja, die Gabe der Weissagung, die ist in meinem Leben aktiv, aber die Gabe der Zungenauslegung oder wie auch immer, die ist nicht aktiv. Das ist nicht der Punkt, sondern die Frucht des Geistes heißt, eine Frucht, die all diese Aspekte beinhaltet und all diese Punkte, die hier stehen, all diese Punkte sollen in uns Gestalt annehmen. All das soll in unserem Leben groß werden. Das heißt, wir können nicht sagen, naja, ich habe halt die Frucht, aber Frucht Sanftmut habe ich nicht. Nee, eine Frucht, wo all dieses drinsteckt, ein Gesamtpaket. Der Geist wirkt ein neues Wesen, das sich in all diesen Eigenschaften zeigt. Und es ist Frucht und nicht Leistung. Ja? Also Frucht wächst, wenn die Verbindung zum Baum stimmt. Folie 5, nochmal die Parallelstelle dazu aus Johannes 15. Bleibt in mir und ich werde in euch bleiben. Denn eine Rebe kann keine Frucht tragen, wenn sie vom Weinstock abgetrennt wird. Und auch ihr könnt nicht, wenn ihr von mir getrennt seid, Frucht hervorbringen. Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, wird viel Frucht bringen. Denn getrennt von mir könnt ihr nichts tun. Also, klar, das wisst ihr auch, Frucht entsteht nicht durch eigene Anstrengung. Die Traube sagt nicht, ich muss mich anstrengen, damit Frucht hervorgeht. Sondern Frucht entsteht einfach dadurch, dass die Traube am Weinstock ist, dass die Verbindung nicht gestört ist, dass die Verbindung da ist zum Weinstock. Und es ist aber so, ja, wir können uns entscheiden, die Verbindung zu kappen und dann werden wir verdorren. Es ist nicht so, dass wir Christen automatisch, ob das das Volk Israel ist oder ob das wir sind, durch Abstammung, durch irgendwas, haben wir die Verbindung zum Weinstock und die ist einfach immer da. Das ist nicht der Fall. Da findet Jesus ganz, ganz deutliche Worte. Sondern es ist unsere Entscheidung, am Weinstock dran zu sein oder nicht. Wir können uns davon kappen, wir können die Verbindung kappen. Und mit Jesus verbunden zu sein, heißt nicht, ein religiöses Leben zu führen. Und das ist mir so wichtig, das ist echt ein herausforderndes Thema, aber mir ist das so wichtig. Leute, lasst uns diese Scheinheiligkeit ablegen. Verbunden mit Jesus zu sein, heißt nicht, ein religiöses Leben zu führen, dass ich zum Beispiel regelmäßig den Gottesdienst besuche. Das sind Dinge, die gut sind. Dass ich regelmäßig was auch immer Religiöses tue. Ich kann all diese religiösen Dinge tun und trotzdem keine lebendige Beziehung mit Jesus haben. Das ist Fakt. Die Pharisäer, ich glaube, die waren noch die zeigen das ja, und die Sadduzäer und so weiter, die waren so religiös. Aber sie hatten keine Herzensbeziehung zu Jesus. Und deswegen müssen wir beides hören. Und ich hoffe, dass alle alles hören. Ich weiß, ich kann nicht. Die einen müssten vielleicht mehr das hören, die anderen müssten vielleicht mehr das hören. Das müsst ihr für euch. Da müsst ihr jetzt mit euch klarkommen. Aber wir müssen auf der einen Seite hören, ja, wir können uns unser Heil nicht verdienen aus Gesetzlichkeit heraus, sondern wir können es uns nur durch die Gnade Jesu schenken lassen. Und man muss aber auch genauso hören, dass ein religiöses Leben, Gottesdienst besuchen mit oder alle die anderen Dinge, die wir tun können, dass das nicht uns die Errettung bringt, sondern nur die persönliche, lebendige Beziehung zu Jesus. Das bedeutet, dass es einen Punkt in unserem Leben gibt, wo wir eine klare Entscheidung getroffen haben für Jesus. Jesus ganz bewusst zum Herrn meines Lebens zu machen. Zu sagen, Jesus, du und ich, wir zwei, wir gehören zusammen. Wir gehen durch dick und dünn, durch Höhen und Tiefen. Wir zusammen, Freundschaft, Verbundenheit. Und dann auch, dass man eine Freundschaft mit Jesus hat, die gepflegt wird. Also ist doch klar, jede Partnerschaft, jede Freundschaft, jede Ehe lebt davon, dass sie gepflegt wird. Wenn man sagen würde, naja, wir haben uns ja früher füreinander entschieden, es gab den Zeitpunkt in unserem Leben, da haben wir uns das Ja-Wort gegeben und es reicht aus. Natürlich nicht. Jede Freundschaft, jede Beziehung muss aktiv gepflegt werden. Ich habe eine interessante Studie gehört im Auto, im Radio, habe das dann nochmal nachgeschlagen, ob das wirklich stimmt. Ich gucke jetzt mal unsere Therapeuten an, ob das stimmt. Nämlich, es gibt eine Studie von verschiedenen Therapeuten, die gesagt haben, die durchschnittliche Kommunikationszeit von Paaren liegt bei ca. 100 Minuten pro Tag, wo ein Paar miteinander kommuniziert. Wenn man jetzt aber alle organisatorischen Gespräche abzieht oder das Miteinanderreden über das, was gerade im Fernsehen läuft, dann bleiben nur etwa 7 Minuten pro Tag übrig für tiefgründige, beziehungsstärkende Gespräche. Also wenn man all dieses, was man reden muss, abzieht, 7 Minuten pro Tag bleiben übrig für tiefgründige, beziehungsstärkende Gespräche. Das ist der Durchschnitt eines Paares. Das ist ziemlich heftig. Stimmt das? Okay. Und Leute, das ist der Hauptgrund, warum Beziehungen scheitern. Alles andere, dass jemand eine Affäre hatte, dass jemand Ehebruch begangen hat und so weiter, das sind alles Symptome, aber die Wurzel ist die mangelnde Kommunikation. Das sind alles Dinge, die sich daraus entwickeln, aber die Wurzel ist die mangelnde Kommunikation, dass man nebeneinander herlebt, dass man nicht mehr investiert in Zeit miteinander, damit die Beziehung gestärkt wird. Und genauso reicht es auch nicht, dass wir uns einmal bekehrt haben, dass wir einmal mit Jesus das Ja-Wort gegeben haben und dann passt alles. Das wäre genau im gleichen Beispiel. Natürlich reicht es nicht, sondern die Freundschaft, die Beziehung mit Jesus muss aktiv gepflegt werden. Wir brauchen tägliche Kommunikation mit ihm. Ob das Kommunikation ist durch das Lesen von der Bibel oder einfach durch Gebete. Und auch da glaube ich, ich habe es ja auch gesagt, dass wir hier im religiös geprägten Süddeutschland wieder neu verstehen müssen, was Gebete sind. Ich habe festgestellt, dass viele hier, die religiös aufgewachsen sind, wenn du sagst, jetzt, wir beten zusammen, dass viele nicht beten können. Warum? Weil sie denken, beten heißt, ich muss besonders schöne Worte machen. Oder das muss so und so klingen. Oder so und so. Leute, davon muss man uns verabschieden. Gebet heißt Beziehungspflege mit Jesus. Heißt, ich rede mit Jesus, ich unterhalte mich mit ihm auf natürliche Art und Weise, so wie ich mich ganz natürlich mit einem Freund unterhalte. Gespräche von Herz zu Herz, so mit Jesus zu reden. Ganz natürlich, mit ganz einfachen Worten. Es ist komisch, wenn jemand betet und seine Gebete klingen ganz anders wie seine normale Kommunikationsform. Ich finde es komisch. Und es gibt Zeiten, wo wir bewusst sagen, okay, ich habe jetzt eine Stunde Gebetszeit, wo wir intensiv das suchen. Ja, das ist gut und das ist wichtig. Aber genauso wichtig ist es, dass es natürlich in unserem Alltag, dass bei allem, was wir tun, bei allem, was wir machen, dass wir da einfach mit Jesus verbunden sind. Bei dem, was ich gerade tue, dass ich sagen kann, Jesus, hilf mir jetzt. Beim Einpflanzen von der Pflanze. Oder hilf mir jetzt, damit mir das gut gelingt. Hilf mir jetzt, damit ich dieses Gespräch hinbekomme. Hilf mir jetzt, was auch immer, ob du eine Wand mauerst oder egal, was deine Alltagssituationen sind, dass du sagen kannst, Jesus, ich brauche jetzt deinen Beistand, ich brauche jetzt deine Hilfe. Sei jetzt dabei in allem, was ich tue. Und auch wenn ich abends, du hast vom Feierabendbier gesprochen, oder wenn ich meinen Feierabend habe, dass ich sagen kann, Jesus, danke, wir zwei, du und ich, es war ein Tag, der viel beinhaltet hat. Und jetzt kann ich mit dir gemeinsam Feierabend machen. So wie ich einen Feierabend mit einem Freund oder mit einem Partner genießen kann, ihn mit Jesus genießen kann und genauso in allen Herausforderungen mit Jesus verbunden bin. Beziehung mit Jesus. Denn getrennt von mir könnt ihr nichts tun. Das Beispiel vom Mond hast du nicht gesagt, oder? Das Beispiel vom Mond hast du nicht gesagt in deinem Predigt. Vom Mond? Vom Mond. Okay. Also nächste Folie. Gut. Also, wir mal. Noch ein anderes Beispiel, was dasselbe verdeutlicht mit dem Weinstock, nur noch was nochmal ein anderes Licht darauf wirft. Also, ihr müsst euch vorstellen, der Mond, ja, leuchtet nur, weil er das Licht der Sonne reflektiert. Aber er kann nicht aus sich selbst heraus leuchten. Also das ist ein bisschen schwer zu sehen. Man sieht es hier rechts oben. Der Mond leuchtet. Wir sehen den Mond als einen hellen, leuchtenden Körper am Himmel. Aber der Mond leuchtet aus sich heraus selber nicht. Das kann er nicht. Alles, was er tut, ist das Licht der Sonne zu reflektieren. Und genau das ist unsere Aufgabe. Wir können nicht aus uns selbst heraus Frucht bringen. Wir können nicht aus uns selbst heraus leuchten durch unsere Anstrengung, sondern wir können durch die Verbundenheit mit Jesus einfach nur, wenn wir an ihm dran sind, dann wird das Licht Jesu von uns reflektieren. Das ist der Gedanke dahinter. Wenn aber die Erde, also irdische Dinge, zwischen sich und den Mond kommt, dann hört er auf zu leuchten. Also wenn, genau, der Mond hört dann auf zu leuchten, wenn die Erde, also übertragenen Sinne, wenn irdische Dinge dazwischen kommen, dann hört der Mond auf zu leuchten. Und auch da möchte ich nochmal deutlich sagen, es reicht nicht, ab und zu, zum Beispiel am Sonntagmorgen, ein bisschen Sonne zu tanken und dann alles selber zu machen in unserem Leben und versuchen, selbst heraus zu leuchten. Aus uns selbst heraus zu leuchten. Das reicht überhaupt nicht. Wir sollen immer Sonne tanken. Immer mit Jesus verbunden bleiben. Und dann kommt das Leuchten und die Frucht von ganz alleine. Durch die Verbundenheit. Und es gibt nichts Besseres, als an Jesus dran zu sein. Am Weinstock dran zu sein. Wir haben es vorhin gehört, Anna hat es gesagt, da wo wir Mangel haben, da wo wir selber leer sind, mit ihm verbunden sind. Und es gibt so viele, wir fühlen uns oft so leer, oder? Es gibt Tage, da fühle ich mich so ausgelaugt, so ausgesaugt von allem. Und an Jesus dran sein heißt, sich an ihm voll zu saugen. Verbindung mit ihm. Jesus, ich berge mich bei dir. Bei dir bin ich zu Hause. Jesus, ich bin verbunden mit dir. Ich saug mich richtig voll an dir. Wie so ein Schwamm, wie die Traube, die Frucht bringt, weil sie sich am Weinstock vollsaugt, weil sie die Nährstoffe und alles, was sie braucht, von Jesus bekommt. Und wir brauchen das, dass dann, wenn wir leer sind, wenn wir versucht haben, aus eigener Anstrengung heraus oder was auch immer es zu irgendwie zu machen, dass wir an ihm dran sind und sagen, Jesus, ich tank bei dir auf, ich saug mich voll an dir. Das ist so gut, dass wir das tun dürfen, jeden Tag. Und auch da, wie gesagt, ich habe es versucht, euch zu erklären. Leute sagen, gesetzlich. Ich würde es komisch empfinden, wenn mir jemand sagt, du musst Zeit mit deiner Frau verbringen, gesetzlich, dann stimmt irgendwas in der Beziehung nicht, oder? Du kannst mich nicht dazu zwingen, dass ich mit meiner Frau Zeit verbringe. Das ist gesetzlich. Das ist doch was ich von Herzen möchte, weil es mir gut tut. weil ich da was rausziehen kann für mich. Weil man sich gegenseitig gut tut. Und genauso ist es mit Jesus auch. Ja, jetzt heißt es wieder, wir müssen mehr Zeit verbringen. Es geht nicht um Zwang und Muss, das wäre gesetzlich. Es geht darum, weil ich es möchte. Weil ich freiwillig diese Nähe suche. Ich sehne mich nach dir. Ich sehne mich nach deiner Nähe. Ich sehne mich nach Verbundenheit. Es wäre so, als wenn ich sagen würde, ich muss trinken. Ich muss essen. Ich möchte. So, und daraus, wenn wir das tun, wenn wir uns vollsaugen von ihm, daraus entsteht nebenbei Frucht und noch etwas anderes. Johannes 15, Vers 8 heißt es, dadurch, dass ihr reiche Frucht tragt und euch als meine Jünger erweist, wird die Herrlichkeit meines Vaters offenbar. Also nochmal die Folie mit den grünen Spalte. Eine, genau. Also, die rechte Spalte, Liebe, Freude, Frieden, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Selbstbeherrschung. Das, wenn das jemand lebt, das hat herrliche Auswirkungen. Und umso, wenn es mehr um Menschen geben würde, die sagen, ich möchte versuchen, diesen rechten Dingen, von euch diese linke Spalte, diese rote Spalte, diesen Dingen den Kampf anzusagen. Ich möchte, dass weniger dieses in meinem Leben ist. Umso mehr Menschen das aktiv betreiben würde, es würde unsere Welt verändern. Zum Positiven, definitiv. Und genauso, wenn wir wollen, dass das andere entsteht, dass das andere wächst. Und dadurch wird die Herrlichkeit des Vaters offenbar. Segen für andere. Es ist so schön, wenn Leute einen schönen Garten haben und wenn da in diesem Garten Früchte wachsen, tolle Gurken, Tomaten oder was auch immer. Und wenn die das dann verschenken und andere sich daran freuen, dann werden andere gesegnet. Und genauso ist es, wenn diese Dinge in meinem Leben, wenn das Rechte weniger wird und das Linke mehr wird, also andersrum von euch. Wenn ich stehe umgekehrt. Wenn es Linke weniger wird und das Rechte mehr wird, dann wird es für dein Leben Auswirkungen haben und genauso auch für deinen Partner, für deine Kinder, für deine Arbeitskollegen, für deine Leute aus der Gemeinde. Es wird was verändern. Es dient zum Segen für andere. Und wenn Gott der Weingärtner ist, dann gehört es auch dazu, dass wir ihm erlauben, uns beschneiden zu lassen. Alles Faulige wegzuschneiden. Also es ist hier, das ist nicht mehr ganz, wenn man so sagt, so, ja, wenn, dass wir ehrlich sagen, Jesus, ich gebe dir das offen hin, wie es bei mir aussieht, dass wir sagen, okay, ich lasse die Dinge, die nicht gut sind, ich lasse zu, dass Jesus diese Dinge wegmacht. Guck mal, das ist auch schon eins, das war ganz furchtbar. Und Jesus sagt, Sanftmut, das ist Sanftmut bei dir, da wäre vielleicht noch Potenzial da. Oder Güte. Oder Geduld. Da ist noch Potenzial vorhanden. Jesus, und ich gebe es dir hin. Verändere mich. Du darfst mich beschneiden. So, und jetzt nicht die Beschneidung, mit der Paulus spricht, dann muss er das brauchen wir nicht mehr, sondern wir lassen zu, dass Jesus, dass er uns korrigieren darf. Korrektur zulassen ist so wichtig. Und das bringt uns zum sechsten Kapitel und zum letzten Abschnitt von der Predigt. Folie 7. Liebe Freunde, wenn ein Mensch einer Sünde erlegen ist, dann solltet ihr, deren Leben von Geist bestimmt ist, diesem Menschen liebevoll und in aller Demut helfen, wieder auf den rechten Weg zurückzufinden. Und pass auf, dass du nicht in dieselbe Gefahr gerätst. Helft euch gegenseitig bei euren Schwierigkeiten und Problemen, so erfüllt ihr das Gesetz, das wir von Christus haben. Wenn wir also bemerken, dass ein Bruder oder eine Schwester im Glauben sich verirrt hat, sollen wir darauf aufmerksam machen, dass er oder dass sie sich absolut auf dem Holzweg befinden. Wer weiß, wo das Bild auf dem Holzweg, wo das herkommt? Daniel Kalbfeld, du weißt es, oder? Was das bedeutet, das Bild auf dem Holzweg. Du bist doch immer hier auf dem Holzweg. Ich glaube, ich erkläre es gleich. Weil du auch schon im Wald unterwegs warst, um Holz zu machen. Also, Das Bild meint Folgendes. Das ist ein Weg, der in den Wald hineinführt, aber nur dazu da ist, um aus dem Wald Holz rauszuholen. Also ein Weg, also im Gegensatz zu einem Ortsverbindungsweg, also im Prinzip eine Sackgasse, ein Weg, der in den Wald hineinführt, aber der im Nichts endet. Ein Weg, der nicht weiterführt. Und wenn du dich auf dem Holzweg befindest, gibt es nur eine einzige Option, nämlich umdrehen. Bei mir ist es ja so, ich liebe das ja total, Abkürzungen zu entdecken. Und so kleine Schleichwege zu finden, um noch ein bisschen schneller zu sein. Und ich mag das total gerne. Und ich weihe euch da ein, ich hoffe, dass mich niemand anzeigt. Ich glaube, dass das in Ordnung ist. Ich liebe diesen Weg, wenn man von Melchingen aus quasi nicht links oder rechts um Buckel rumfährt, um nach Erpfingen zu kommen, sondern wenn man da dann rechts abbiegt, wo es ran steht, Richtung Windpark, und dann fährt man quasi an dem Bauernhof vorbei, kommt dann quasi am Campingplatz raus, man spart da enorm viel Zeit. Solche Wege sind toll, wenn man solche Schleichwege hat, wenn man solche Abkürzungen entdeckt. Und neulich ist mir was passiert, habe ich gar nicht erzählt, da dachte ich, ich muss doch nicht über den Bauernhof fahren, das stresse ich nicht, sondern ich fahre einfach geradeaus weiter, da geht es in den Wald rein, dann komme ich bei der Sommerrodelbahn unten wieder raus, da bin ich noch einen Tick schneller. Und dann bin ich da hingefahren und dann hing da ein Schild, auf dem stand dann quasi drauf, Achtung, kein Durchgang zur Sommerrodelbahn. Und ich dachte so, ach was, das kann nicht sein. Da geht es auf jeden Fall durch. Und ich bin da reingefahren und ich habe gemerkt, ich war auf dem Holzweg. Es geht da nicht durch. Und dann musste ich im Wald drehen und es war glatt und so. Und es war echt gefährlich. Es war echt eine dumme Aktion. Und ich habe gesagt, das war so dumm. Jesus, es tut mir leid. Das werde ich nie wieder machen. So einen Weg auszuprobieren. Und es gibt diese Warnschilder. Wir wollen eine Gemeinde sein, in der wir uns gegenseitig liebevoll und in aller Demut aus der richtigen Herzenserhaltung raus helfen, wieder auf den richtigen Weg zurückzufinden. Es gibt Gemeinden, in denen wird es nicht praktiziert. Da spricht man nicht Korrektur untereinander. Da lässt man einfach Dinge laufen. Jeder ist für sich selber verantwortlich. Das ist nicht unser Verständnis vom Neuen Testament, wie Gemeinde sein soll. Deswegen wollen wir das anders leben. Und wenn wir keine Korrektur zulassen in unserem Leben, dann wäre das so, als würden wir eines dieser Warnschilder ignorieren. Und das kann fatale Folgen haben. Ach was, kein Durchgang, da geht's weiter, ich bin überzeugt davon. Aber Holzweg heißt Sackgasse. Es geht nicht weiter. Wenn du auf diesem Weg bist, gibt es nur eine Möglichkeit, umdrehen. Und es ist wichtig, dass wir jemand anders darauf aufmerksam machen, zum Beispiel, indem man da ein Schild hinstellt, und darauf aufmerksam macht, glaub's mir, der Weg führt nicht weiter, sondern es ist eine Sackgasse. So, ich bin so gut wie am Ende. Aber wenn wir lernen, mit Korrektur gut umzugehen, dann werden wir davon profitieren und daran charakterlich reifen und wachsen. Dann wird daraus eine Frucht hervorgehen. Einer trage des anderen Last, so werdet ihr das Gesetz Christi erfüllen. Was ist das Gesetz Christi? Ich dachte, es gibt kein Gesetz mehr für uns. Das ist unglücklich übersetzt von Paulus. Eigentlich geht es hier um das Gebot, ist hier gemeint, das Gebot, was Jesus gesagt hat in Johannes 15, Vers 12. Dies ist mein Gebot, dass ihr einander liebet, gleich wie, so ein schönes Wort, gleich wie ich euch geliebt habe. Das ist damit gemeint. Wer sich für wichtiger hält als die anderen, betrüge sich selbst. Genau. Jeder achte genau auf sein eigenes Leben und Handeln, ein jeder aber prüfe sein eigenes Werk, ohne sich mit anderen zu vergleichen. Jeder hat nämlich seine ganz persönliche Last zu tragen. Letzte Seite. Also zum Thema Vergleichen, lasst mich da eines noch sagen. Manchmal ist es so, dass wir an einem Punkt in unserem Leben sind, wo wir denken, dieses Leben von dem oder der Person, dieses Leben, das hätte ich gerne. Den Erfolg, den die Person hat, die Beziehungen, die die Person hat, die hätte ich auch gerne. Aber wir sehen ja nur das, wir sehen ja nur die Benefits, wie sagt man auf Deutsch, wir sehen ja nur die Vorteile, nur die Annehmlichkeiten eines anderen Lebens. Und mir ist es so bewusst geworden, Jesus hat mir das auch gezeigt, zu sagen, wenn du denkst, ich hätte gern die Vorteile, die Annehmlichkeiten des Lebens, was die Person hat, bist du dann auch bereit, den Preis dafür zu bezahlen? Denn es gibt nichts umsonst, nämlich die positiven Dinge, die man anders in seinem Leben hat, die Annehmlichkeiten, die Vorteile, die kosten auch einen Preis. Wenn wir das wollen, dann müssten wir genauso auch dem seine oder der ihre Kämpfe kämpfen und auch die Herausforderungen haben, die ein anderer hat. Komplett Paket. Und wenn ich dann denke, oh nee, dann will ich es lieber nicht. Dann will ich lieber mein Leben leben. Das, was Gott mir gegeben hat. Ich kann Leben nicht mit einem anderen Leben vergleichen. Es geht um dich mit deinen Möglichkeiten und mit deinen Gaben. Wenn ich mir sage, was kann ich, es ist wichtig, mich zu fragen, was kann ich aus meinem Leben machen mit den Bedingungen, die ich habe. Und was auch so eine starke Ermutigung ist, auch Gott vergleicht uns nicht mit anderen. Gott sieht und kennt dein Leben und deine persönliche Last, deine Bürde, deine Bürden, die du in deinem Leben hast und das, was du geschafft hast mit deinen Möglichkeiten und mit deinen Herausforderungen. Und auch da, wo du in deinem Leben kleine Siege einfährst, wo du Dinge unter die Füße kriegst, endlich, vielleicht nach Jahren, da freut sich Gott darüber. Da feiert er mit dir. Genau. Da heißt es hier noch, macht euch klar, dass ihr Gott nicht einfach missachten könnt, ohne die Folgen zu tragen. Denn was ein Mensch sät, wird er auch ernten. Wer nur nach seinen sündigen Neigungen lebt, wird sich damit selbst zugrunde richten und schließlich den Tod ernten. Aber wer lebt, um den Geist Gottes zu gefallen, wird vom Geist das ewige Leben erhalten. Also, das ist dieses Warnschild. Vielleicht sagt das Warnschild nicht nur, es ist kein Durchgang möglich, sondern sagt das Warnschild, Achtung, da kommt ein Abgrund. Achtung, da kommt eine Klippe. Und wenn wir so ein Warnschild ignorieren, dann führt es zum Absturz. Dann führt es zum Tod. Und gemeint ist hier nicht ein strauchelnder Christ, der versagt und wieder Buße tut, sondern ein dauerhafter Lebensstil ohne Umkehr. Aber noch ist Zeit, um umzukehren. Lobpreisteam, ihr könnt kommen.